Ihr kennt ja bestimmt das Sprichwort, man lernt nie aus. Daran musste ich neulich denken, als ich Alice Weidel von der AfD zugehört habe. Die hat nämlich bei NTV eine Geschichtsstunde der etwas anderen Art gegeben.
Adolf Hitler war ein Linker mit den gleichen Methoden wie heute, mit Gleichschaltung von Medien, Einschränkung der Meinungsbildung und sonstigen Verboten und Ausgrenzung von anderen Meinungen.
Weiter behauptet sie dann noch, dass ja damals wie heute alle Antisemiten Linke seien. Auch daran würde man erkennen, dass Hitler eigentlich ein Linker war. Beziehungsweise Kommunist, wie sie es in einem Talk mit Elon Musk ausgedrückt hat. Ja, was soll man dazu sagen? Im ersten Moment habe ich einfach nur den Kopf geschüttelt, aber dann habe ich mich schon gefragt, wieso die Weidel sowas raushaut. Und das ist ja bei weitem nicht das einzige Beispiel für Geschichtsumdeutung von rechts außen. Immer wieder kommen aus den Reihen der AfD und ihrer UnterstützerInnen krude historische Thesen. Die allermeisten drehen sich um den Nationalsozialismus. Für diese Art Geschichtsumdeutung gibt es einen Fachbegriff, Geschichtsrevisionismus. Was es damit auf sich hat und welche Strategie da dahinter steckt, darum geht es heute im Forschungsquartett. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Hi.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
Hitler war Kommunist, die Juden haben Deutschland den Zweiten Weltkrieg aufgezwungen und der Holocaust war doch eigentlich gar nicht so schlimm. Das sind ein paar klassische Beispiele für braunen Geschichtsrevisionismus. Klingt einfach nur skurril, ist aber weit mehr als bloße Spinnerei von ein paar ewig Gestrigen. Davon ist Jakob Schergaut überzeugt. Der Sozialwissenschaftler hat im Sommer 2024 mit MitstreiterInnen die Initiative Geschichte statt Mythen ins Leben gerufen. Das Ziel? Geschichtsrevisionismus aufdecken, Mythen entlarven und kritische Debatten anstoßen. Schergaut stellt sich damit gegen diejenigen, die, entgegen aller historischen Belege, versuchen, die Geschichte des Dritten Reichs umzudeuten. Mein Kollege Johannes Schmidt hat mit Jakob Schergaut über Geschichtsverfälschung gesprochen und ihn zum Einstieg gefragt, ob er so eine Art Paradebeispiel hat.
Ja, da gibt es tatsächlich eins, weil man an diesem Beispiel, finde ich, sehr viele Aspekte des klassischen rechtsextremen Geschichtsrevisionismus darstellen kann, und zwar der Mythos der sogenannten Rheinwiesenlager. Die Rheinwiesenlager waren also Kriegsgefangenenlager der vor allem Amerikaner, später auch der Franzosen entlang des Rheins, circa 20 Lager sind das ungefähr gewesen, in denen insgesamt ja so ungefähr 1 Million Wehrmachtssoldaten 1945 interniert waren. Und in diesem Lager haben natürlich aufgrund der improvisierten Umstände zum Teil sehr schlechte Bedingungen geherrscht. Ja, da gab es Typhusepidemien, Medikamentenmangel, Wassermangel, Nahrungsmangel. Man muss aber dazu sagen, die Amerikaner haben das relativ schnell in den Griff bekommen. Und eigentlich war das lange Zeit überhaupt kein großes Thema, außer vielleicht für die Erlebnisgeneration. 1989 ist dann allerdings ein Buch rausgekommen von einem kanadischen Autor namens James Watson Buck, der das Buch hieß im englischen Original Other Losses und in der deutschen Übersetzung dann Der geplante Tod, also auch ein etwas reißerischer Titel, wo Buck also dann behauptet hat, dass in diesen Rheinwiesenlagern 800.000, 900.000, vielleicht sogar 1 Million deutsche Soldaten gestorben wären. Und dazu hat er dann zum Teil sehr dubioses Quellenmaterial und Erlebnisberichte zusammengetragen und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass da bis zu 1 Million deutsche Soldaten gestorben wären. Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Die Forschung geht von irgendwas zwischen 8.000 und 40.000 Verstorbenen aus. Also eine geradezu groteske Übertreibung. Und ja, an diesem Beispiel manifestieren sich aber sehr viele Phänomene des Geschichtsrevisionismus, wie zum Beispiel selektive Quellenwahl. Dann spielt natürlich auch für die deutschen Revisionisten eine ganz entscheidende Rolle, dass der Autor selbst Kanadier ist, also sozusagen ein legitimer Kronzeuge aus dem Ausland, wenn man so möchte. Genau, und eigentlich wurde dieses Pamphlet auch schon zigmal widerlegt und trotzdem ist es bis heute eigentlich relativ beliebt in der revisionistischen Szene. Zum Beispiel das Compact-Magazin verbreitet diesen Mythos auch bis heute und auch die AfD reproduziert ihn immer wieder, obwohl er eigentlich, wie gesagt, schon unzählige Male widerlegt wurde.
Ja, da ist ein zentraler Begriff gerade schon ein paar Mal angeklungen, nämlich Geschichtsrevisionismus. Sie sind ja engagiert in der Initiative mit dem Namen Geschichte statt Mythen, die sich ganz explizit gegen Geschichtsrevisionismus wendet. Was bedeutet denn der Begriff? Ist das dasselbe wie Geschichtsfälschung oder was meint das?
Nun gut, also man muss sagen, dass der Begriff des Geschichtsrevisionismus eigentlich ein eher neutraler Begriff ursprünglich mal gewesen ist. Also die Methode der Revision in der Geschichtswissenschaft beschreibt ja vor allem den Prozess dass man bei neuer Quellenlage eine bisher etablierte Darstellung der Geschichte neu bewertet oder umschreibt. Ja, wenn zum Beispiel neue Dokumente auftauchen, die die bisherige Sicht sozusagen einer Überprüfung notwendig machen, dann wird auch die Ansicht zu dem jeweiligen historischen Sachverhalt sozusagen umgeschrieben. Die Geschichtsrevisionisten, die das nun aus einem politischen Interesse heraus machen, haben diesen Begriff sozusagen für sich gekapert, um sich als legitime Wissenschaftler darzustellen, was sie aber nicht sind. Denn der Geschichtsrevisionismus prinzipiell im rechtsextremen Sinne sind also Umschreibungsversuche, die politisch motiviert sind. Da geht es also darum, den historischen Nationalsozialismus vor allem zu entlasten, indem man Opferzahlen herunterspielt, indem man die Kriegsschuld Deutschlands anzweifelt oder auch den Holocaust anzweifelt oder das Ausmaß des Holocaustes. Da geht es also nicht darum, um eine wissenschaftliche Revision einer bisher sozusagen vertretenen Annahme, sondern es geht um die politisch motivierte Umdeutung der Geschichte.
Ja, Sie wenden sich ja mit Ihrer Initiative gegen genau diese Versuche. Sie sind im Sommer 2024 zusammen mit MitstreiterInnen gestartet. Was würden Sie denn sagen, ist das Ziel der Initiative Geschichte statt Mythen?
Ja, also ich würde sagen, das Ziel überhaupt ist natürlich die Stärkung des historischen Urteilsvermögens. Und das machen wir, indem wir historisches Wissen über historische Sachverhalte vermitteln und Geschichtsrevisionismus, man würde, glaube ich, heute sagen, debunken, also Fact-Checking machen und historische Mythen widerlegen. Denn es ist ja so, viele Leute haben jetzt in ihrem Alltag nicht die Zeit, sich mit langen historischen Pamphleten auseinanderzusetzen oder Fachbücher zu lesen und haben vielleicht aber oft schon das Gefühl, dass an geschichtsrevisionistischen Mythen, wie zum Beispiel den Rheinwiesenlagern, dass da etwas, ich sage es mal ganz banal, faul ist, haben aber vielleicht nicht das Hintergrundwissen, um in einer Diskussion widerlegen zu können, warum das nicht stimmen kann. Und unser Service besteht quasi darin, dass wir diese Informationen zur Verfügung stellen und die Leute darauf zugreifen können in aufbearbeiteten Texten, die jetzt nicht so kompliziert sind wie ein geschichtswissenschaftlicher dieses Buch mit 300-500 Seiten.
Ja, wir kommen gleich noch zu weiteren Beispielen, aktuellen Beispielen von Geschichtsrevisionismus durch rechtsextreme Kräfte. Ich würde aber gerne mal zunächst auf eine grundsätzliche Frage oder sogar zwei grundsätzliche Fragen zu sprechen kommen. Und zwar zum einen, was verstehen wir denn eigentlich unter Geschichte? Und die zweite, wahrscheinlich noch kniffligere Frage, wer oder was entscheidet darüber, was historische Wahrheit ist? Da würde mich interessieren, wie Sie das sehen.
Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage und die ist auch in der Geschichtswissenschaft nicht unumstritten. Also auch der Begriff des Geschichtsrevisionismus ist an sich in der Geschichtswissenschaft nicht unumstritten. Zum Beispiel auch im englischsprachigen Raum hat sich eher der Begriff des Historical Denialism durchgesetzt oder auch des Negationismus, wo es dann also vor allem um die Leugnung von zum Beispiel Völkermorden geht. Prinzipiell die Geschichte kann man natürlich so beschreiben, dass es einerseits die Realgeschichte gibt, die historischen Prozesse, die tatsächlich passiert sind und andererseits natürlich auch die Art und Weise, wie wir darüber kommunizieren, wie die Geschichte letzten Endes aufgeschrieben wird. Das wird natürlich in einem fachlichen Diskurs ausgehandelt und die Frage ist natürlich, haben wir die jeweilige Quellenlage und also zum Beispiel durch Primärquellen, durch Sekundärquellen, durch Artefakte, die übertragen sind, um das zu belegen, haben wir vielleicht auch Ton- und Bildaufnahmen, die das stützen und daraus ergibt sich dann im fachlichen Diskurs die etablierte Darstellung der Vergangenheit, könnte man sagen. Das vielleicht zur ersten Frage. Könnten Sie die zweite Frage nochmal wiederholen?
Ja, genau. Die zweite ist halt die, wer darüber entscheidet, was historische Wahrheit ist und was dann möglicherweise als Trugschluss oder als Lüge oder als widerlegt gilt. Wer entscheidet das denn?
Gut, das entscheidet natürlich keiner alleine, sondern das entscheidet letzten Endes die Fachzunft der Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftler, die dazu ausgebildet sind in den verschiedenen Methoden der Geschichtswissenschaften und die in einem gemeinsamen fachlichen Diskurs letzten Endes sich versuchen, der Wahrheit anzunähern. Und das machen sie, indem sie sich über Quellen verständigen, indem sie Argumente austauschen. Und es gibt jetzt keinen Hohen Rat der Geschichtswissenschaftler, wie das manchmal von Revisionistinnen behauptet wird, die sozusagen eine Mainstream-Lesart der Geschichte vorgeben, an die sich alle halten müssen und alle anderen werden mundtot gemacht. Das ist also auch so ein Teil einer geschichtsrevisionistischen Behauptung, sondern das geschieht schlicht und ergreifend im fachlichen Diskurs und da zählt natürlich dann auch der Zwang des stärkeren Arguments.
Na, dann gucken wir mal auf die konkreten Beispiele. In der Gegenwart sind es ja, sagen wir mal, nicht nur, aber vor allem Rechtsextreme, die die Geschichte gezielt umdeuten. Erst kürzlich haben wir zum Beispiel von Alice Weidel gelernt, dass Hitler eigentlich Kommunist war. Vielleicht ist das ja ein ganz gutes Beispiel. Was bezweckt denn die AfD-Co-Vorsitzende mit so einer, ja, auf den ersten Blick bizarren Aussage?
Sie haben vollkommen recht, es ist auf den ersten Blick eine regelrecht bizarr anmutende Aussage, ist aber allerdings unter Geschichtsrevisionisten eigentlich auch ein Klassiker, die Nationalsozialisten als links zu labeln. damit bezweckt natürlich Alice Weidel in diesem Fall, dass sie sozusagen versucht, das Bild zu konstruieren, dass alle ja von der Gesellschaft eigentlich allgemein verachteten Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Anführungszeichen links gewesen sind. Daraus kann man dann natürlich die Schlussfolgerung ziehen, und das versucht die AfD mit dieser Behauptung, dass sozusagen die einzig politische Antwort darauf die Rechte sein kann. Denn die Linken sind ja für das Unheil im 20. Jahrhundert verantwortlich. Deswegen brauchen wir jetzt eine starke Rechte, die sozusagen die historischen Lehren gezogen hat. Davon abgesehen ist natürlich diese Behauptung absolut hanebüchen. Wir wissen alle, dass die NSDAP sich Straßenkämpfe mit den Kommunistinnen geliefert hat, dass sie innerhalb kürzester Zeit Tausende von Kommunisten nach der Machtübernahme inhaftiert hat und bis zum Ende des Regimes bis zu 20.000 Kommunistinnen ermordet hat. Das ist also absoluter historischer Unsinn, aber einmal in der Welt verbreitet sich dieses Narrativ dann natürlich auch, und wie gesagt, die AfD versucht damit ihre eigene Rolle zu legitimieren.
Was sind denn noch so andere vielleicht typische Beispiele für Geschichtsrevisionismus von rechts außen? Haben Sie da vielleicht noch ein paar mehr?
Da gibt es natürlich viele Beispiele, und wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, merkt man auch, dass das sozusagen über den Verlauf eines Jahres es sozusagen feste Termine und Zyklen gibt, an denen diese revisionistischen Mythen auch immer wieder hochkommen. Eines steht uns zum Beispiel sozusagen jetzt vor der Haustür, nämlich 13., 14. und 15. Februar, der 80. Jahrestag der Bombardierung Dresdens durch die Alliierten. Und das ist quasi auch ein Klassiker der geschichtsrevisionistischen Erzählung, wo es ja auch Jahr für Jahr große Aufmärsche der rechtsextremen Szene gibt, an denen unter anderem auch bereits Björn Höcke teilgenommen hat. Und auf diesen Aufmärschen und in den dazugehörigen Pamphleten, Compact, hat er zum Beispiel auch ein Sonderheft rausgebracht, das sie jetzt gerade wieder vermarkten, werden dann also die Opferzahlen massiv nach oben, in Anführungszeichen, korrigiert. Es werden alte Mythen, die zum Teil auf direkte NS-Propaganda zurückgehen, wieder aufgewärmt. Also zum Beispiel der Mythos der unschuldigen Kulturstadt Dresden, aber auch der Einsatz von Phosphorbomben. Dann gibt es noch diese Augenzeugenberichte über angebliche alliierte Tieflieger, die sozusagen gezielt Jagd auf einzelne Menschen auf den Elbufern gemacht haben. All diese Mythen wurden eigentlich schon durch die Historikerkommission, die damals von der Stadt Dresden eingesetzt wurde, abgeräumt. Aber das hindert natürlich die Geschichtsrevisionistin nicht daran, diese Mythen weiter zu verbreiten.
Ja, Sie sagen es, wir haben demnächst den Jahrestag der Bombardierung Dresdens vor uns. Was gerade hinter uns liegt, ist der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und das bringt mich auf einen anderen, ja, man kann sagen, Klassiker in Anführungsstrichen des Geschichtsrevisionismus, nämlich der Holocaust. Wenn ich an das Thema denke, habe ich so den Eindruck, dass man da ja zwei Fälle unterscheiden muss. Korrigieren Sie mich gern. Da gibt es nach meinem Eindruck auf der einen Seite diejenigen, die bestreiten, dass der Holocaust überhaupt stattgefunden hat. Und dann gibt es auf der anderen Seite jene, die gesellschaftliche Bewertung des Holocaust in Frage stellen, also nach dem Motto Schluss mit dem deutschen Schuldkult. Ist das für Sie auch Geschichtsrevisionismus?
Sie haben vollkommen recht, da kann man auf jeden Fall zwei verschiedene Schulen unterscheiden, nämlich einerseits die klassische Holocaust-Leugnung, die also versucht, die Opferzahlen herunterzuspielen oder überhaupt die technische Durchführbarkeit des Holocaust anzuzweifeln. Ganz prominent ist in der revisionistischen Szene da natürlich der sogenannte Leuchter-Report von Fred Leuchter, der also 1989 in einem Gerichtsverfahren als Zeuge geladen war und sich als Experte oder vermeintlicher Experte für Tötungsanlagen ausgegeben hat. Und die andere Schule, wie Sie schon sagten, ist sozusagen das Angreifen des Schuldkults. Das ist natürlich sozusagen ein Umweg, den die Geschichtsrevisionisten dabei nehmen, und es ist definitiv Geschichtsrevisionismus, weil die direkte Leugnung des Holocaust ist in Deutschland strafbar. Das heißt, wer das macht, begibt sich in Gefahr, und das ist eine justiziable Angelegenheit. Deswegen hat man sich eigentlich schon vor Jahren darauf verständigt, einen Umweg zu gehen, indem man ja den vermeintlichen Schuldkult anprangert. Was meint dieser Begriff denn? Es geht natürlich darum, einerseits zu insistieren, dass das Gedenken an den Holocaust und damit auch die Opfer des Holocaust zu viel ist, zu präsent ist und sozusagen die deutsche Geschichtspolitik dominiert und damit einhergehend auch die deutsche Nation am, in Anführungszeichen, aufrechten Gang gehindert wird. Und genau, das Angreifen des Schuldkults ist also eigentlich sozusagen eine modernere Variante des Geschichtsrevisionismus im Sinne des Umgehens des, der Justiziabilität, könnte man sagen.
Ja gut, aber spielt das nicht trotzdem auf zwei Ebenen? Also in dem Fall, bei dem Schluss mit dem Schuldkult-Ding, geht es ja nicht um Tatsachenbehauptungen, sondern um Meinungen. Also ich denke zum Beispiel an Alexander Gauland von der AfD, der gesagt hat, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Was würden Sie Gauland denn antworten, wenn Sie ihm direkt antworten könnten?
Gut, also ein Stück weit gibt es da natürlich auch das normative Argument, dass man sagen muss, die Opfergeneration oder die Menschen, die unter dem Holocaust gelitten haben, die Überlebenden, die Angehörigen, die vielleicht bald nicht mehr für ihre Sache sprechen können. Also die werden in der Zukunft auch sozusagen in Anführungszeichen Anwälte brauchen, die dieses Gedenken sozusagen verteidigen und auch die Lehren, die daraus gezogen werden müssen, verteidigen. Andererseits ist das natürlich auch ein Klassiker des Geschichtsrevisionismus, dass man sozusagen versucht, eine einzige Erfolgsgeschichte zu konstruieren, und das ist das Ziel dieses Angriffs. Das stört natürlich die Erinnerung an den Holocaust massiv, weil das diese Konstruktion einer einzigen deutschen Erfolgsgeschichte massiv beeinträchtigt. Und Ziel des Geschichtsrevisionismus ist also auch da, sozusagen die deutsche Geschichte vom Makel des Holocaust letzten Endes zu befreien.
Okay, Herr Schargau, dann wollen wir vielleicht mal nochmal in die Gegenwart zurückspringen, und zwar in den Wahlkampf, in dem wir uns gerade befinden. Und da erleben wir, wie gesagt, zum Beispiel Alice Weidel mit ihrer Hitler-Aussage, und die hat ja auch damit ordentlich Schlagzeilen gemacht. Welchen Effekt hat denn sowas? Gibt es bereits Diskurse, wo man sagen kann, die GeschichtsrevisionistInnen haben die erfolgreich in ihrem Sinne verbogen oder verbiegen können?
Also einerseits ist das natürlich eine Nebelkerze, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also die AfD hat ja sozusagen das Spiel der Aufmerksamkeitsökonomie ganz gut verstanden, muss man leider sagen. Und dementsprechend werden solche Provokationen natürlich auch gezielt genutzt und solche Tabubrüche gezielt genutzt, damit man über sie redet, damit man über die Partei berichtet. Das führt dann natürlich gleichermaßen zu einem Echauffieren des AfD-Milieus, dass sie sich wieder als Opfer einer Medienkampagne inszenieren können. Und das wird sozusagen ein Kreislauf der Selbstlegitimation letzten Endes aus Tabubruch, öffentlicher Kritisierung und Opferrolle. Das ist schon auch Teil der Wahltaktik der AfD, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und leider funktioniert das gerade relativ gut. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, diese Mythen dann jeweils zu dekonstruieren und einzuordnen, warum das falsch ist. Bisher muss man sagen, es gibt natürlich noch die Brandmauer auch im Sinne der Erinnerungskultur, und die hält bisher noch in weiten Teilen, würde ich sagen. Gleichermaßen nehmen natürlich die Angriffe auf die Erinnerungskultur massiv zu, und die werden natürlich oder finden natürlich im Fahrwasser der AfD und des allgemeinen Rechtsrucks statt. Das hören wir zum Beispiel immer wieder aus Gedenkstätten, dass sich die, sagen wir, mindestens kritischen Äußerungen bei Rundgängen immer wieder erhöhen, dass die Gedenkstätten praktisch angegriffen werden durch Vandalismus, durch Angriff auf die Mitarbeiter, durch Doxing der Mitarbeiter. Also insofern gibt es da schon eine wahrnehmbare Veränderung, die wir tatsächlich auch messen können. Allerdings ist es jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so, dass der Geschichtsrevisionismus sozusagen hegemoniell geworden ist und die bisherige Erinnerungskultur verdrängen konnte. Aber die Angriffe sind auf jeden Fall ernst zu nehmen. Sie nehmen zu und sie lassen sich sozusagen messen in ihrer Quantität und ihrer qualitativen Zunahme.
Ja, was ich bei Ihnen raushöre, dass Sie halt einerseits davor warnen, dass es halt tatsächlich ein gefährlicher Vorgang ist und dass es wichtig ist, diese Mythen zu dekonstruieren, und auf der anderen Seite besteht die Gefahr, rechtsextremen ProvokateurInnen damit auf den Leim zu gehen, wie zum Beispiel Alice Weidel, die da ja offensichtlich auch Spaß dran hatte zu provozieren mit so einer Aussage. Deshalb zum Schluss die Frage, Herr Schargau, hätten Sie einen Rat für den Umgang mit solchen GeschichtsrevisionistInnen, um sie einerseits zu stellen und ihnen andererseits nicht auf den Leim zu gehen?
Ja, also prinzipiell denke ich, ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und da sind wir wieder bei der Schärfung des historischen Urteilsvermögens, denn diese Narrative können ja nur verfangen bei Leuten, die sozusagen nicht die notwendige historische Vorbildung haben und nicht dementsprechend das Urteilsvermögen haben, um bewerten zu können, ob dieser Mythos nun einen realen Hintergrund hat oder frei erfunden ist und was vielleicht auch die Motivation dahinter ist. Ich denke, man muss jetzt nicht in Anführungszeichen über jedes Stöckchen springen, das die AfD einem hinhält oder das auch andere rechte Influencer und so weiter einem hinhalten. Aber gleichzeitig ist es schon wichtig, das zu benennen, konkret einzuordnen und auch aufzuarbeiten. Denn andererseits überlassen wir den Rechtsextremen und den Rechtspopulisten natürlich massiv das Feld und die Deutungshoheit über die Geschichte. Und das ist, glaube ich, das wäre auch ein fataler Irrtum. Die Frage, wie man die Gegenwehr organisieren kann, gut, also ich habe zum Beispiel ein großes Problem damit, wenn in öffentlich-rechtlichen Medien jetzt alle 2-3 Tage entweder Tino Chrupalla oder Alice Weidel auftauchen und da ohne große Gegenrede ihre Mythen verbreiten können. Ich denke, wenn man die Leute einlädt, muss man auch gut vorbereitet sein und vielleicht auch die ModeratorInnen oder vielleicht auch die Gäste ein wenig briefen und die vielleicht auch darauf einstellen, was da kommen kann. Denn zum Teil hat das schon relativ unbeholfen in der Vergangenheit gewirkt, was da so die Gegenwehr auf Äußerungen, zum Beispiel als Tino Chrupalla bei Markus Lanz die SS relativiert hat, gab es eigentlich keine vernünftige Gegenrede oder zumindest keine guten Gegenargumente, wie man das hätte wieder einfangen können. Und ich denke, das ist ein großes Problem. Da sollte man vielleicht dann die ModeratorInnen vorher noch schulen, dass so etwas nicht einfach so geschehen kann.
Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Geschichtsrevisionismus, dann schaut mal auf der Website der Initiative Geschichte statt Mythen vorbei. Haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Auf der Seite gibt es auch eine Übersicht typischer Mythen, die von Rechtsextremen gestreut werden. Jakob Schergaut und sein Team geben euch Fakten und Quellen an die Hand, damit ihr Geschichtsumdeutungen erkennen und entlarven könnt. Das Projekt findet ihr außerdem auf Instagram unter geschichte-stadt-mythen. Und damit sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank an Jakob Schergaut von der Uni Jena und an meinen Kollegen Johannes Schmidt, der das Interview vorbereitet und geführt hat. Ich bin Caroline Breitschädel. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn ihr mögt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.